Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. In der heutigen Folge ist Bastian zu Gast. Er hat ein Projekt auf die Beine gestellt, das ich euch heute einmal vorstellen möchte. The Global Cookbook. Bastian ist seit Monaten unterwegs mit einer ziemlich großen Mission. Er will 500 Porträts von Menschen auf der Erde aufnehmen und sie der Menschheit und zukünftigen Generationen zur Verfügung stellen. Die Idee ist es, die Gegenwart festzuhalten. Dabei haben alle Geschichte eins gemeinsam, die Herstellung eines traditionellen Gerichts. Dafür reist er meist allein Wochen und Monate lang durch verschiedene Länder und baut Beziehungen mit den Menschen auf, damit sie sich ihm gegenüber öffnen. Wieso er diesen Aufwand betreibt und wie er dabei vorgeht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und an der Stelle möchte ich noch einmal auf unsere Gruppenreisen für 2024 aufmerksam machen. Finnland ist seit einigen Wochen ausverkauft und wir haben noch Plätze für Namibia und Botswana im Mai 2024 frei. Vielleicht überlegt ihr ja schon seit einer Weile, nach Afrika zu reisen und wisst nicht ganz, wo und wie ihr anfangen sollt. In Namibia organisieren wir eine grandiose Gruppenreise, wo aus Fremden innerhalb von Minuten Freunden werden und in wenigen Tagen ein grandioses Team. Dabei erleben wir die schönsten Orte, die Namibia zu bieten hat, von der Wüste über die Küste bis hin zu den vielen wilden Tieren. Als ausgebildete Safari-Guides versuchen wir, eure Lieblingstiere aufzuspüren und zeigen euch dieses unglaublich abwechslungsreiche Land. Namibia kombiniert wirklich so das Beste aus allen Welten. Wir haben einen coolen Roadtrip, wir haben sehr, sehr gutes Essen mit unserem Koch Cello und es ist sehr wild mit vielen Wildtieren. Wenn Wildtiere eure allergrößte Passion sind und ihr wirklich an einen unglaublich wilden Ort mal wollt, dann ist vielleicht Botswana mehr was für euch. Denn diese Reise wird nur einmal stattfinden im Jahr 2024 und ich glaube nicht, dass wir sie in 2025 oder in den weiteren Jahren nochmal anbieten werden. Und es gibt nur noch ein paar Plätze frei. Dabei könnt ihr, das ist auch was ganz Besonderes an der Reise, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr nur eine Woche oder gleich zwei Wochen mit uns in den Busch geht. Mitten im Okavango-Delta, fernab der Zivilisation und an einem der wildesten Orte der Welt erleben wir das ursprüngliche und wilde Afrika. Hier dominieren die Tiere und wir schauen nur zu. Jeden Morgen klingelt der Wecker vor Sonnenaufgang und wir fahren raus auf Pirschfahrt und werden die tollsten und schönsten Tiere und Vögel beobachten. Nachmittags lernen wir alles über Geologie, Säugetiere, Insekten, Wetter und viel mehr und vor allem, wie alles miteinander zusammenhängt und identifizieren dabei auch noch die schönsten Vögel. Über 600 Vögel gibt es im Okavango-Delta, also ziemlich viel zu tun. Ab und zu lassen wir den Geländewagen im Camp zurück und machen uns zu Fuß auf einer Walking-Safari auf den Weg, um die Tiere auf Augenhöhe, aber mit sicherer Entfernung zu begegnen. Und als Highlight werden wir einmal die Woche uns den Schlafsack schnappen und raus in den Busch fahren und unter den Sternen am Lagerfeuer schlafen, während zwei unserer Mitreisenden, also wenn ihr euch entscheidet mitzukommen, dann seid ihr auch dran, im Wechsel Wache halten und nach wilden Tieren Ausschau halten. Also das wird richtig, richtig cool. Ein Abenteuer, das ihr nie wieder vergessen werdet. Nutzt die Gelegenheit und sichert euch einen der letzten vier Plätze für Botswana im Mai 2024. Alle Infos zu Namibia und Botswana findet ihr auf offthepath.com. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge und Bastian.
Hallo Bastian.
Hallo Sebastian.
Ja, zwei Buchstaben machen heute den Unterschied, um den Faden zu behalten. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wo erwische ich dich heute?
Du erwischst mich heute in Freiburg. Ich bin zwei Wochen in Deutschland und eigentlich aber in Hanoi.
Hanoi, wunderschön Vietnam. Und da geht es wahrscheinlich bald wieder zurück. Wir sprechen nämlich heute auch ein bisschen über deine Zeit dort unten, wobei das ja eigentlich nur der Start ist von dem, was du so vorhast. Erzähl uns mal so ein bisschen, was dein aktuelles Projekt ist, beziehungsweise warum du gerade so viel in Südostasien herumtourst.
Also mein aktuelles Projekt heißt The Global Cookbook und ist eine Porträtreihe über Menschen eigentlich aus verschiedenen Ländern, deren Geschichte und verbunden immer durch ein Rezept, was die Menschen, die nie professionelle Köche sind, zu Hause in ihrer Wohnung oder auch manchmal in ihrem Zelt oder in einer Hütte oder unter freiem Himmel zubereiten. Und ja, da habe ich vor knapp einem Jahr mit begonnen, im August im letzten Jahr in Südostasien.
Okay, wie bist du darauf gekommen oder warum ist das dein Projekt, wenn ich mal so plump fragen darf? Also wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
Also eigentlich arbeite ich hauptberuflich als Theaterregisseur in den letzten 15 Jahren. Also meine tägliche Gedanken haben eigentlich immer damit zu tun gehabt, Geschichten über Menschen zu erzählen. Und das, würde ich sagen, ist so eine der größten Lebenslieben von mir. Und ich habe mich dann, weil es im Theater immer 6 Wochen im Sommer Ferien gibt, also ähnlich wie man das aus der Schule kennt, und sich dementsprechend auch weitere Reisen gelohnt haben, mich dann gefragt, was wäre eigentlich, wenn man all diese schönen Dinge, die man so liebt, verbinden kann, nämlich Geschichten über Menschen zu erzählen, kochen und zu essen und zu reisen. Und so ist dann ja über natürlich einen langen, langen Zeitraum, die Idee war natürlich nicht gleich geboren, sondern mit der ist man irgendwie so 5-6 Jahre unterwegs gewesen, bis sie dann irgendwann so weit war, dass man oder dass ich gedacht habe, ich starte jetzt. Also der Ursprung ist sicher, liegt im Theater und ich freue mich wahnsinnig, dass ich diese wunderbaren und schönen Dinge seit einem Jahr jetzt verbinden kann.
Mhm. Und wie gehst du da jetzt vor? Also ich habe mir natürlich alles angeschaut, was du so machst und tatsächlich, du bist halt auch, du bist irgendwo im Dschungel unterwegs und kochst Suppen mit Thailändern oder halt auch jetzt, wo du jetzt in Vietnam bist. Oder erstmal eine andere Frage, Zwischenfrage. Wie unterscheidet sich das überhaupt, dieses Erzählen von diesen Geschichten mit dem eigentlichen Beruf, den du hast? Also im Theater, da erzählst du ja auch Geschichten von Menschen oder halt von Stücken, aber wie unterscheidet sich diese Arbeit zueinander?
Also zum Ersten natürlich, dass man die Protagonisten immer im Voraus kennt. Man hat ja im Theater Schauspieler oder Schauspielerinnen, die man dann aus mehreren Arbeiten zum Teil schon kennt oder auch neu kennenlernt, aber man hat vor allem natürlich eine Probe. Und diese Probe habe ich natürlich nicht, weil ich natürlich die wirkliche Wirklichkeit zeigen will. Also wenn man sich die Filme anguckt, dann hoffe ich, dass man schnell sieht, dass ich zum einen natürlich nicht auftauche. Also die Filme sind bei YouTube zu sehen. Ich würde mich aber nicht als klassischen YouTuber bezeichnen, der dann irgendwo steht und sagt, ich bin heute in Hanoi, schön, dass ihr dabei seid. Und wir lernen heute Wine kennen, die wunderbare Ban Choi Reisbällchen zubereitet und ich bin dann in der Küche mit dabei. Nein, sondern die Menschen, denen begegne ich und ich kenne die vorher nicht. Das ist natürlich dann also deutlich abenteuerlicher als im Theater, wo ja doch vieles bekannt ist oder man eine Struktur hat. Das heißt, ich versuche immer 3 Filme pro Monat zu drehen, habe also dementsprechend knapp 10 Tage für ein Film, der dann, oder ein Porträt, was dann am Ende, hängt von verschiedenen Dingen ab, aber eigentlich zwischen 25 und vielleicht 40 Minuten lang ist. Aber ich kenne die Menschen eben vorher nicht. Und ich starte immer in der Hauptstadt des jeweiligen Landes. Also zuletzt war ich in Indonesien und bin also dementsprechend als erstes nach Jakarta geflogen, weil mir natürlich die Infrastruktur einer Hauptstadt für ein neues Land auch immer eine gewisse Sicherheit gibt. Also ich weiß zum Beispiel, dass man relativ leicht eine Übersetzerin findet, die ich natürlich brauche, um wirklich interessante Menschen kennenzulernen. Es gibt dann in Vietnam zum Beispiel ein Porträt von einer sehr alten und sehr eindrucksvollen Frau Wine, die 77 ist, kein Englisch spricht, und der ich in einer kleinen Gasse begegnet bin und eigentlich erstmal ohne Worte. Ich spreche die Leute also nie an und sage denen, hallo, ich bin Bastian und darf ich dich in deine Küche und in deinem Alltag begleiten, sondern ich möchte ja, dass ich den Menschen wirklich nahe komme. Und mir ist wichtig, dass das, was man sieht, und ich hoffe, dass das so gut es geht in diesen Filmen auch sichtbar wird, dass das zum Teil sehr intime und auch stille Porträts sind und auch die Seiten des Lebens natürlich zeigen, die ein Leben nun mal ausmachen, die aber manchmal auch traurig sind oder die herausfordernd sind. Also mir geht's, um das eigentlich in einem Satz zusammenzufassen, darum, möglichst an die Wirklichkeit von Leben ranzukommen in diesen Filmen. Und das ist natürlich ein intimer Vorgang mit Menschen, die man ja vorher noch nie gesehen hat in seinem Leben.
Ich stelle mir das wahnsinnig aufregend und auch gleichzeitig extrem anstrengend vor. Also erstens, fremde Menschen anzusprechen, gehört auch viel Mut dazu. Und du hast gerade gesagt, so, ja, ich gehe ja nicht hin und sage, hey, darf ich mal in deine Küche? Das würde sich für einen ordentlichen TikToker auf jeden Fall gehören.
Das ist richtig.
Da gibt es halt so diesen Trend, so, hey, wie lebst du in New York? Wie viel Miete zahlst du? Darf ich mir dein Haus anschauen?
Genau, exakt. Nein, darum geht's mir nicht, genau, ja.
Und also aber vor allem, du hast ja gerade gesagt, du brauchst einen Übersetzer und ich hab mir deine Filme angeschaut. Also und es ist halt, du sagst, du willst 3 Dokumentationen im Monat veröffentlichen. Das ist eine Heidenarbeit. Also weil es halt eben nicht mal eben schnell im Handy gefilmt ist, sondern du ja wirklich Geschichten erzählst und beziehungsweise deine Teilnehmer oder die Menschen, die du halt auswählst oder triffst, die halt ihre Geschichten erzählen. Und, genau. Und dann auch noch in einer Sprache, die du nicht sprichst. Das heißt, du brauchst immer jemanden, der dir sagt, hier wird gerade darüber gesprochen.
Genau. Ja, also es gibt natürlich immer mal wieder jemanden, der dann Englisch spricht. Aber es ist natürlich auch spannend, dass man die Sprache hört, ne? Weil die Sprache natürlich auch Kultur ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt in einem Land jetzt wie Vietnam zum Beispiel ist und alle würden da Englisch sprechen, dann würde man, glaube ich, auch etwas verlieren, was mit der Welt und der Kultur zu tun hat, nämlich der Sprache. Und dafür brauche ich natürlich jemanden, der ja mir da hilft, was dann manchmal auch abenteuerlich ist, weil man natürlich in Großstädten über ja Plattformen wie Upwork oder so eigentlich relativ schnell jemanden findet, der einen dann begleitet. Aber natürlich in etwas abgelegeneren Regionen, das sich ja auch wieder abenteuerlich gestaltet, bis man überhaupt an einen Übersetzer oder an eine Übersetzerin kommt. Es ist übrigens meistens eine Übersetzerin. Also wann immer ich die Chance habe, eine Übersetzerin zu bekommen, die mich begleitet, das ist eine der Erfahrungen so aus den ersten Monaten gewesen, dass wenn ich sozusagen alleine als Mann, vor allem in einem Land jetzt wie Vietnam, unterwegs bin, dann ist natürlich oder kann natürlich leicht auch der Eindruck in oder die Vermutung entstehen, dass es sich bei mir unter Umständen um einen Franzosen oder einen Amerikaner handelt. Und um all das zum Beispiel schon mal den Menschen eine gewisse Grundfurcht manchmal zu nehmen, mich auch anzusprechen oder mit mir ins Gespräch zu kommen, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass eigentlich eine Frau dabei ist, weil sich ganz viele Fragen für die Menschen nicht mehr stellen, wenn sie sehen, da ist also ein Einheimischer oder eine Einheimische dabei.
Wie kommst du denn mit diesen ganzen Leuten so in Kontakt?
Also es gibt überhaupt kein Rezept dafür, dass man jetzt, es sind jetzt knapp 15 Filme schon entstanden, davon sind 10 online und nach der ganzen Zeit ist es immer wieder völlig neu und immer wieder anders und überraschend. Also es gibt da natürlich doch ein ganz kleines Rezept, nämlich ich gehe eigentlich erstmal spazieren. Also was ich eigentlich privat beim Reisen auch mache, vor allem in größeren Städten, ich steige in einen Bus oder in eine Straßenbahn oder in einen Zug ein, in einen lokalen Zug, von dem ich nicht weiß, wo er hinfährt. Das heißt, ich suche mir also keinen Plan raus, sondern ich will eigentlich als erstes weg aus dem Zentrum. Und wann immer mir das gelingt, steige ich in einen Bus und fahre zur Endhaltestelle und gehe da eine Stunde spazieren. Und da passiert dann manchmal schon was, aber ich gehe nie zu den Menschen und sage denen direkt, was ich mache, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, und das ist ja das Schöne, dass das ohne Worte passiert, dass die Menschen neugierig sind. Ich muss ja neugierig sein, sonst könnte ich dieses Projekt ja auch nicht machen. Aber Neugierde kann man ja auch einfach in den Augen lesen oder in einem Lächeln sehen oder in einer Bewegung sehen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mich zum Beispiel in einer kleinen Gasse in Hanoi die Augen von Wine angelacht haben, die mit ihrem kleinen Stand in einer kleinen Gasse, die verkauft da morgens drei kleinere Gerichte, unter anderem diese Reisbällchen, dann bin ich natürlich schon mal interessiert und denk mir, naja, wenn die mich so neugierig anguckt und diese Augen so spannend aussehen, dann versuche ich mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und dann komme ich mit den Menschen eigentlich erstmal in Gespräch. Also ich frage sie dann, ob sie jeden Tag da ist. Sie hätte hier so einen schönen Stand stehen und was sie denn da so alles verkauft. Also ich versuche erstmal ins Gespräch zu kommen mit den Menschen über ihre Themen. Ich erzähle da gar nichts von mir und ich hoffe immer, dass sie mich selber nicht fragen, was ich mache. Wenn sie mich fragen, was ich mache, dann sage ich immer, ich bin Theaterregisseur und Fotograf. Was stimmt? Damit ich später, wenn ich ihnen sage, dass ich eigentlich gerade für Film unterwegs bin, nur so halb gelogen habe. Und dann passiert das im besten Fall, dass man eigentlich sich manchmal 2-3 Stunden unterhält und ich den Menschen erstmal zuhöre, was sie so erzählen und wie offen sie vor allem sind und wie ihr Leben aussieht, wo sie leben, wie sie leben. Und irgendwann, wenn ich denke, das könnte ein interessanter Mensch sein, dann lenke ich das Gespräch ein bisschen aufs Essen und auf die Küche. Also ich frage dann zum Beispiel, was ich denn als jemand, der zum ersten Mal in der Stadt ist, unbedingt probieren müsste, ob es da was gäbe, wo sie sagen, du kannst hier also, verlass hier nicht die Stadt ohne ein Klassiker, eine Fond gegessen zu haben. Und wenn ich dann eine Begeisterung spüre in der Art, wie die Menschen darüber erzählen, dann ist eigentlich schon ganz, ganz viel da. Und dann frage ich sie, ist das was man alltäglich zu Hause kocht oder ist das ein Gericht, was man eigentlich eher zu Hochzeiten oder zu besonderen Anlässen isst? Und so komme ich dann ganz langsam dahin, ob die Menschen überhaupt selber zu Hause kochen. Und wenn das auch der Fall ist, dann sind manchmal schon so 2-3 Stunden vergangen. Dann sage ich irgendwann, ich würde gerne erzählen, was ich eigentlich mache. Würde ich gerne fragen, ob ich dich für 1 oder 2 Tage in deinem Alltag begleiten dürfte. Ja, und wenn man an dem Punkt ist, dann ist man eigentlich schon sehr weit. Und dann heißt das auch nicht immer, dass es dann dazu kommt, aber in den meisten Fällen klappt das dann. Es gibt aber auch ein Erlebnis zum Beispiel aus Vietnam, aus der Küstenstadt Da Nang, wo ich in einem Vorgespräch mit Chi, einer 19-jährigen Vietnamesin, die in Da Nang studiert, die ich eigentlich als Übersetzerin über die Upwork-Plattform gebucht habe, mit der habe ich mich zu einem Vorgespräch getroffen, bevor wir eigentlich auf Protagonistensuche gehen wollten. Und die war so spannend und wir haben uns so verquatscht und sie ist eine solch fantastische Köchin, dass ich sie gefragt habe, sag mal, darf ich dich nicht einfach begleiten in deinem Alltag, in deinem Studentenleben in Da Nang? Also es ist immer unterschiedlich.
Ich habe tatsächlich, während du das erzählst, habe ich diese ganzen Protagonisten auf deiner Webseite vor mir stehen. Aha. In den ganzen Episoden. Ist schön, auch gesichert zu sehen. Also es ist ja unglaublich aufwendig, was du da betreibst. Und vor allem, was ich halt ganz besonders finde, ist, dass du halt tatsächlich Einheimische kennenlernst. Ne? Also ja. Der Unterschied zu anderen Reisenden und auch natürlich auch zu mir, die halt viel schneller unterwegs sind, die ja in dieser Tiefe gar nicht eintauchen können. Mhm. Ist das etwas, was dich so auch so antreibt? Also, dass du sagst, ich möchte halt die Leute halt auch wirklich, ich möchte nicht nur die Landschaft sehen, sondern ich möchte die Leute kennenlernen. Mhm. Ich möchte sehen, was sie so antreibt, wie sie so leben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sicher eines der, oder ist eigentlich sicher das größte Ziel des ganzen Projekts, was, wenn es irgendwann fertig ist, oder hoffentlich lange so weitergeht, dass man eben irgendwann eine Galerie oder ein Porträt, eine Porträtsammlung von Leben hat. Und was mich wahnsinnig beschäftigt, ist, dass man ja ganz oft im Alltag in seinem Leben, ob man nun viel reist erstmal oder wenig reist, glaubt, Dinge zu wissen, von denen man eigentlich ziemlich wenig weiß. Wie auch, man kann ja nicht überall sein. Aber dass man vor allem ganz schnell glaubt, zu wissen, warum Menschen Dinge tun. Das heißt, wenn ich irgendetwas Befremdliches zum Beispiel sehe, das kann jetzt im Fernsehen sein, das kann auf Reisen sein, dann sage ich vielleicht, warum macht er das? Warum steht er da an der Straßenecke mit diesem komischen langen Stiel und fuchtelt in dem Baum rum? Dann oder in Diskussionen, ja, dann muss ich am Ende nicht einer Meinung mit dem Menschen sein, aber es hilft, wenn ich verstehe, warum ein Mensch Dinge tut. Und das ist eigentlich was, was mich unglaublich antreibt. Ich möchte verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und warum Menschen so leben, wie sie leben. Und warum sie so reden, wie sie reden. Und warum sie Furcht haben vor Dingen, vor denen sie Furcht haben. Und warum die einen Menschen das glücklich macht und die anderen Menschen das glücklich macht. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich wirklich Zeit mit den Menschen verbringe und denen auch sehr, sehr nahe komme. Und das ist sicherlich die größte Motivation für das ganze Projekt, das erleben zu können. Ja.
Du hast jetzt aber auch gerade gesagt, wenn das Projekt dann irgendwann fertig ist, du hast jetzt 15 Episoden, 3 Episoden pro Land. Wie lange planst du daran zu arbeiten?
Also es ist wirklich ein Lebensprojekt. Das Ganze ist natürlich auch jetzt immer wieder eine Achterbahnfahrt, auch gerade so in der Anfangsphase. Ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Lebensende machen kann. Und wenn ich daran denke, dass ich also irgendwann mir vorstelle, dass ich 500 oder 600 oder 700 Filme habe und das Ganze so ein bisschen wie eine Lebensbibliothek, die natürlich immer kostenlos sein muss, mit einem Wikipedia-Gedanken dahinter, dass alle Menschen möglichst von Indien bis Kanada irgendwann wissen, dass es das Global Cookbook gibt. Und wenn sie sich also für ein Land und die Kultur in den Ländern interessieren, möglichst sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen an sehr, sehr unterschiedlichen Orten in einem Land sehen können oder erleben können. Deswegen hoffe ich, dass dieses Projekt erst dann zu Ende ist, wenn ich irgendwann unter der Erde liege.
Auf jeden Fall hast du dir ordentlich was vorgenommen. Das stellt sich ja auch die Frage. Also ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, das ist ja unglaublich aufwendig, wie du das alles machst. Und das hört man ja auch, ne? Wenn du halt alleine nur drei Stunden Vorgespräch führst und dann halt jemanden 3-4 Tage begleitest und dann halt, dann schneidest du ja nicht in 2 Stunden so einen Film, sondern dann sitzt du auch nochmal viele Stunden da dran. Und vor allem, dann muss es ja auch noch irgendwie übersetzt werden, damit Leute es auch überhaupt sehen können, weil wenn du jetzt einfach nur auf Vietnamesisch eine Folge hochlädst, dann kann ein Deutscher oder ein Engländer oder ein Amerikaner oder ein Kanadier das halt eben nicht sich anschauen.
Genau.
Das kostet Zeit und das kostet halt eben auch Geld, weil du ja halt auch eben diese Übersetzer halt dir holst und so weiter und so fort. Wie finanziert man sowas? Also beziehungsweise, was ist da die Idee dahinter? Wenn du sagst, du hast ja gesagt, das soll ja kostenlos bleiben, finanziert man das über YouTube-Ads?
Nein, also im Moment finanziere ich das tatsächlich noch selber, natürlich mit einer gesetzten Deadline. Also ich habe so die Deadline, dass ich im nächsten Sommer eigentlich das Ganze so gesichert sein muss, dass ich das die nächsten 2 oder 3 Jahre erstmal weitermachen kann. Ich habe, weil ich ja den Plan schon länger hatte und auch eigentlich immer festgearbeitet habe, gespart und Geld zur Seite gelegt, um das Ganze sozusagen auch als eine Investition in diese Welt für knapp 2 Jahre machen zu können, ohne dass ich da ein Risiko habe, dass ich mich da vor allem verschulde, weil das ist ja aber auch nicht mal, ist ja nun mal nicht das Ziel. Sondern ich bin gerade, und deswegen bin ich eben auch 3 Monate in Hanoi und drehe gerade nicht, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche also eine Art eine Zeit, wo ich mich nur um die Zukunft dieses Projekts kümmere. Also es gibt gerade eine, das ist eine Seite, eine Crowdfunding-Kampagne, also für alle, die das, denen die Filme gefallen und die auch in 2-3 Jahren noch neue Folgen sehen möchten, können da gerne mal auf Start Next vorbeischauen. Ja, also jede Unterstützung ist da gerade jetzt am Anfang willkommen. In der Perspektive ist es aber so, dass ich gerade mit vor allem Kulturförderung auf EU-Ebene und auch in Deutschland im Moment versuche, über Kultursponsoring aus öffentliche Kulturförderung, private Kulturförderung, Kontakte auch zu Mäzenen aufzubauen, die sozusagen gerade in der Anfangsphase das Projekt mittragen und finanzieren, was dann in einer weiten Perspektive, da rede ich aber sicher von 2-3 Jahren, sich dann sicher auch, vorausgesetzt, dass genug Menschen dieser Welt folgen und sich das vielleicht ein bisschen rumspricht, sich dann zum Teil sicher auch durch YouTube tragen könnte. Aber das ist wirklich alles ein Wunschgedanke für die Zukunft. Also im Moment finanziere ich das selber. Das kann ich noch ein knappes halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr machen. Und dann muss dafür eigentlich eine Finanzierung stehen, die aber ja zum Beispiel auch keine klassische Filmförderung sein kann, weil ich natürlich keine Kinoauswertung im klassischen Sinne habe oder keine TV-Auswertung habe. Das heißt, ich kann das im Moment noch nicht so sagen. Es entwickelt sich eigentlich von Tag zu Tag, weil andauernd natürlich neue Dinge passieren, kleine Schritte. Und natürlich das Ganze auch immer wieder eine Geduldsprobe ist und man die ganze Welt dann an einem Abend nach einem 12-Stunden-Tag natürlich auch mal in Frage stellt und sagt, wie soll das denn dann überhaupt weitergehen? Das ist natürlich ein toller Gedanke, sich diese 500 Filme vorzustellen. Aber klappt das am Ende? Und am nächsten Morgen denke ich, ja, das klappt. Das klappt, weil ich weiß ja, warum ich das mache und warum das etwas ist, was ja, wo ich wirklich alles dran setze, dass das funktioniert. Und jetzt gerade mache ich zum Beispiel vor allem Pressearbeit. Ich habe nie Pressearbeit gemacht bis jetzt, weil ich natürlich wollte, dass in dem Moment, wo es Presse zu diesem Projekt gibt, die Menschen schon ein bisschen eine Ahnung kriegen können von dem Projekt und nicht 2 Filme aus Deutschland sehen und dann auf ein Projekt stoßen, was The Global Cookbook heißt. Deswegen bin ich jetzt gerade diese 3 Monate oder vielleicht werden es sogar 4 in Hanoi, wo ich nicht drehe. Ich habe aber genug Folgen vorproduziert, so dass ich alle 3 Wochen dann eine neue Folge auch zeigen kann.
Ich sehe gerade bei Start Next hast du schon, glaube ich, 21 Personen, die ich unterstützt habe mit fast 3.000 Euro. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Also das ist ja schon mal cool, dass Privatpersonen sagen, hey cool, das finde ich halt klasse, da unterstütze ich. Und wenn du jetzt da nochmal eine Null hinterpackst, also 210 Unterstützer, dann würde das Ganze halt auch einfach komplett anders aussehen, ne?
Ja, absolut. Also ich freue mich über jeden Einzelnen, der sich natürlich erstmal die Filme anguckt, weil das eine ist natürlich, dass Menschen davon erfahren, dass es das gibt. Und da glücklicherweise wird da jetzt in den nächsten 3 Wochen auch pressemäßig etwas passieren. Das kann ich schon sagen, worüber ich mich wahnsinnig freue und hoffe, dass das der ganzen Welt einen auch etwas größeren Schub gibt. Es ist aber natürlich am Ende der Mensch, der sich diese Welt anguckt und vielleicht anderen Leuten davon erzählt, dass es so etwas gibt und dass es eben nicht jemand ist, der 30 Sekunden Videos mit 400 Schnitten bei TikTok hochlädt und das Ganze dann ein Kochrezept nennt oder ein Porträt über Menschen nennt. Sondern, ja, ich glaube, dass das was ist, wo man selber vielleicht auch ein bisschen entschleunigt, was man ja im besten Fall auch auf einer Reise tut.
Ja. Aber braucht ein solches Projekt nicht auch TikTok und Instagram, solche Formate, also solche kurzen Formate? Ich glaube, geht die Welt nicht, also ist die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nicht so kurz geworden, absolut, dass sie trotzdem diese kurzen Snippets brauchen, um sich für die großen Dinge zu interessieren? Also geht es absolut ohne?
Nein, ich glaube nicht, dass das ohne geht. Also es gibt natürlich auch The Global Cookbook auf Instagram, wo man dementsprechend in den Formaten über Reels, über Snippets natürlich auch die kleinsten und schnellsten Teaser zu den einzelnen Folgen sieht, die dann natürlich die Menschen hoffentlich zu den Filmen bringen. Bei TikTok tatsächlich fehlt mir im Moment die Zeit, die Plattform auch noch mit zu bedienen. Deswegen konzentriere ich mich im Moment auf Instagram und natürlich auf YouTube, die Website. Aber du hast total recht. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, diese Plattform mit zu bedienen, wenn man wachsen will. Ja.
Wie hat dich die Arbeit an diesem Projekt so persönlich bereichert? Also was hast du in den letzten 15 Episoden über die Menschen, die Länder, aber auch über dich vielleicht gelernt? Und also auch über die Kulturen und so.
Also was mir als erstes einfällt, was ich über mich gelernt habe, dass mir an manchen Abenden je ein Mensch fehlte, mit dem ich das, was ich erlebte, teilen konnte. Ich kann natürlich immer Freunden oder auch meiner Freundin davon erzählen. Aber wenn man sozusagen, wenn vier Augen dieselbe Sache sehen, dieselbe Situation sehen, dann ist natürlich das Gespräch oder der Austausch wunderschön. Und ich bin ja wirklich im Moment alleine unterwegs. Das heißt, ich kann nur begrenzt die Dinge, die ich erlebe, die manchmal auch herausfordernd sind, die sehr berührend sind, mit jemandem teilen. Das ist aber besser geworden. Also man groovt sich da irgendwie auch ein bisschen in diese Welt ein. Es ist sicherlich eines der auffälligsten Dinge, dass ich so festgestellt habe, dass ganz viele Dinge auf der Welt eigentlich ähnlich sind. Und dass Menschen eigentlich ähnliche Sehnsüchte haben und dass wir, glaube ich, alle viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als man manchmal so denkt, wenn man ja vielleicht aus einer politischen oder aus einer ja allgemein gesellschaftlichen Perspektive auf unsere heutige Welt guckt. Denn die Menschen freuen sich darüber, Menschen kennenzulernen. Die Kinder gehen in Vietnam genauso in den Kindergarten, wie sie das in Deutschland tun. Die Menschen in Indonesien verreisen genauso gerne, wie wir das tun. Es ist immer wieder anders. Es ist natürlich, ich sag mal, die größte Herausforderung ist sicherlich, die Gemeinsamkeiten zu sehen. Wie soll ich das jetzt am besten sagen?
Dass wir trotz der vielen Unterschiede alle gleich sind?
Dass wir trotz der vielen Unterschiede, glaube ich, ganz viel gemeinsam haben. Und dass das natürlich viel mehr verbindende Elemente auf dieser Welt gibt, als Dinge, die uns trennen, glaube ich. Ja. Das ist sicherlich was mir, wenn ich das alles zusammennehme, also all die Eindrücke, die ich jetzt im letzten Jahr hatte, sicher eine der schönsten Erkenntnisse. Und auch eine Erkenntnis, die eigentlich eine gewisse Hoffnung macht. Ja. Hm.
Ja. Also ich glaube auch, also
wie geht dir
ich glaube,
das
so auch
denn?
So ein Ding. Ja, ich hab gerade versucht, darüber nachzudenken. Also ich glaube, was ich gelernt habe auf Reisen ist, dass egal wo du herkommst, du eigentlich immer die gleichen Sorgen hast. Du hast die Sorgen, dass es deinen Kindern, also beziehungsweise auch Wünsche, dass es deinen Kindern besser geht als dir, dass sie gesund sind, dass du halt genug Essen auf den Teller bekommst und so. Das ist egal, wo du hinkommst. Diese Sorgen und Wünsche sind überall gleich.
Mhm, genau.
Und dass das halt einfach so ein verbindendes Element halt auch irgendwie ist. Und und was mich eigentlich immer am meisten fasziniert, ist halt immer in so viel weiteren Ländern zu gehen, wie halt Kultur, wie Kultur sich entwickelt hat und was das halt auch mit Ländern macht. Also ich weiß nicht, ob du schon, zumindest habe ich noch keine Episode gesehen, in Kambodscha warst.
Nein, das ist das nächste Ziel im September.
So, und wie zum Beispiel die Kultur dieses Land geprägt hat und was das halt eben auch macht auf, zum Beispiel, ich finde diese Reaktion auf die Khmer Rouge, also auf diesen Krieg damals, die finde ich so unglaublich faszinierend. Also da habe ich ja Rotz und Wasser geheult, als ich da durchgelaufen bin. Und dann die Geschichten zu hören, wie die Menschen heute und auch damals auf diese Geschichten reagiert haben.
Ich kann natürlich nur über die Menschen sprechen, die ich damals getroffen habe und nicht für ein ganzes Land. Das geht natürlich sowieso nie. Aber es ist faszinierend, diese Sichtweisen zu sehen und zu erleben und daraus halt ein bisschen was mitzunehmen. Das finde ich eigentlich so das Faszinierende an der ganzen Geschichte.
Ja, das ging das ging mir so in Vietnam. Das ist also bis heute immer noch spürt, dass es dass Vietnam geteilt war, dass Vietnam vor allem lange Zeit unter französischer Kolonialherrschaft war. Man kann das bis heute spüren. Man kann das in der Küche zum Beispiel sehen, dass was die Franzosen in einem Land gelassen haben, als eines der berühmtesten Vertreter ist sicher nicht Banh Mi, das Baguette. Yeah. Wo ich beim ersten Mal gedacht habe, was ich gar nicht wusste am Anfang, weil bevor ich nach Vietnam reiste, ich habe in Deutschland ein Banh Mi gegessen, um es zu probieren und dachte, das ist also irgendwie das hat jetzt wenig mit der vietnamesischen Küche zu tun. Natürlich, das ist auch irgendwie ein schönes Bild, finde ich, dass die Vietnamesen dieses Baguette der Franzosen genommen haben und es mit ihren Kräutern und mit nach ihren Rezepturen so umgewandelt haben, dass man da einen wirklich absolut hervorragenden Snack in der Welt hat. Das Gleiche ist aber was du vorhin gesagt hast, was sozusagen die Geschichte des Landes angeht, dass man bis heute einen Unterschied in der Gesellschaft spürt. Ich kann das auch sagen, weil meine Freundin Vietnamesin ist, zwischen den Menschen im Norden und den Menschen im Süden. Es gibt natürlich eine Einheit. Vielleicht kann man es ein bisschen ich meine, wir haben ja in Deutschland auch eine Einheit und trotzdem gibt's ja leider immer noch bei manchen Menschen das Gefühl, dass sie weniger Teil der Gesellschaft sind oder dass sie immer noch mit anderen Augen, aus einer anderen, natürlich anderen geschichtlichen Perspektive auf unsere Gegenwart blicken. Und das merkt man in Vietnam zum Beispiel, dass der ganze Süden eigentlich in der Zeit der Amerikaner wahnsinnig viele Privilegien hatte, die der Norden nicht hatte. Und dass das nachdem dann Vietcong gesiegt hat und die Amerikaner abgezogen sind, es immer noch einen kollektiven, ganz, ganz kleinen Seufzer gibt bei manchen Südvietnamesen, dass das, woran man mal festgehalten hat oder was einem sozusagen eine andere, vor allem politisch andere Zukunft versprochen hatte, nicht der Fall ist oder sich nicht einlöste und man das in ganz kleinen Dingen heute im Alltag merkt. Und das natürlich auch was ist, was ich erst gemerkt habe in der Zeit, die ich jetzt da war, ja.
Aber würdest du sagen, dass man dafür halt Zeit braucht oder kann man das halt eben, oder wie würdest du, was wäre deine Empfehlung vorzugehen, wenn man Reisender ist, ich mache da ganz bewusst den Unterschied, ich bin jetzt auch Reisender, weil ich finde halt, Tourist ist jemand, der halt für ein paar Tage irgendwo ist und sofort wieder abhaut. Ein Reisender verbringt ein bisschen mehr Zeit im Land und taucht ein bisschen tiefer ein. Ich glaube, dass du da nochmal viel krasser und extremer vorgehst und halt wirklich lange Zeit vor Ort bist und dann quasi halt auch einfach dort lebst und dass so diese drei Stufen oder es gibt vielleicht auch mehr Stufen des Eintauchens gibt. Aber welche Tipps hast du für einen Touristen, also Stufe 1 und Stufe 2, einen Reisenden? Das ist jetzt wertefrei. Aber wie man mehr mit den Menschen in Kontakt treten kann.
Also ich glaube, für beide deiner Gruppen, also für Stufe 1 und Stufe 2, man sollte sich, auch wenn man wenig Zeit hat, insofern Zeit nehmen, dass man sich nicht komplett durchplant, sondern dass man Zeitfenster hat, in denen man Dinge einfach passieren lassen kann, indem man sich vor allem in Situationen begibt, von denen man weiß, dass man sie nicht kennt. Also man muss eigentlich ein bisschen das Unberechenbare suchen, im Guten, womit ich meine, es hilft wirklich wahnsinnig, egal wie viel Zeit man hat. Wenn man am Flughafen ankommt, und selbst wenn die Unterkunft im Zentrum der Stadt ist, ich kann jedem empfehlen, sich wirklich in einen Bus zu setzen, von dem man nicht weiß, es gibt natürlich Ausnahmen in manchen Städten, wo man sich vorher vielleicht doch den Fahrplan und die Richtung ansehen sollte, aus Sicherheitsgründen. Aber ich sage mal, in den meisten Ländern in einen Bus oder in eine Straßenbahn zu setzen und an der Endhaltestelle auszusteigen und da eine Stunde lang spazieren zu gehen. Und zwar egal, wie es da ist. Also wenn man in einem Industriegebiet ankommt, in einem Industriegebiet spazieren zu gehen und dann zwei Tage später die schönsten Strände des Landes zu sehen, weil mir das wahnsinnig geholfen hat, erst die Welt kennenzulernen, die einen wirklich überrascht, die man nicht kennt, die mit den Menschen zu tun hat, die in diesem Land leben. Und dann von mir aus zwei Stunden später ins Zentrum der Stadt zu fahren, weil man all das, was man da sieht, auch an vertrauten Dingen, an Hochhäusern, an internationalen Kaffeehausketten, ich rede jetzt von Großstädten natürlich, immer in den Bezug setzt zu dem, was man als erstes gesehen hat, nämlich das Besondere oder das vielleicht ein bisschen mehr vom wirklichen Leben. Und man begegnet dann natürlich auch Menschen anders, weil die sprechen einen nämlich dann selber an und fragen dich, was machst du hier in diesem Industriegebiet? Und wenn du denen dann sagst, dass du eigentlich einfach diesen Bus genommen hast und da ausgestiegen bist und spazieren gehen wolltest, dann schauen die vielleicht etwas irritiert, aber dadurch ergeben sich manchmal so wunderbare Begegnungen, weil beide Seiten nicht mit dem gerechnet haben, was man dann so erlebt. Also das ist etwas, was ganz simpel ist, was aber natürlich jeder machen kann, sich in eine unberechenbare Situation zu begeben oder einen Ort, den man nicht kennt. Ja. Und keine Furcht zu haben, davor ins Gespräch zu kommen mit den Menschen. Oder sich zum Beispiel auch, das ist auch eine Erfahrung aus den Filmen, die kann ich aber wirklich jedem empfehlen, der nichts damit Film zu tun hat, sondern einfach als Tourist oder eben als vor allem Reisender in ein Land kommt. Gerade in den größeren Städten, aber auch in kleineren Städten, ich spreche da jetzt vor allem für Südostasien, kann man über so eine Online-Plattform wie Upwork einen Übersetzer oder eine Übersetzerin buchen und finden. Und das kann ich ja sagen, kostet meistens so zwischen, ich sag mal, 40 und 80 Euro für einen ganzen Tag. Und wenn man denen dann erzählt, dass es sich eigentlich gar nicht um einen klassischen Job handelt, die dann natürlich fragen, was muss ich jetzt vorbereiten, und man sagt ihnen gar nichts. Wir gehen einfach spazieren. Und wann immer wir irgendwie einen Menschen vor Ort Dinge fragen wollen, können wir dann den Menschen vor Ort Dinge fragen, weil du uns beim Übersetzen hilfst. Das öffnet natürlich die Tür, Menschen kennenlernen zu können. Es ist aber vor allem natürlich spannend, dass man automatisch mit einer lokalen Person unterwegs ist. Das heißt, was mir auch beim Drehen oft passiert, dass ich natürlich der Übersetzerin dann sage, hast du eine Idee oder was sind denn deine Lieblingsorte? Zeig mir doch mal die Bäckerei, wo du morgens dein Brötchen holst oder wo du morgens frühstücken gehst. Und schon ist man an einem Ort, von dem man davon ausgehen kann, dass es etwas wahnsinnig Leckeres gibt, weil natürlich der Mensch, der vor Ort lebt, nicht dahin gehen würde jeden Morgen, wenn er das Essen so furchtbar fände. Und es ergeben sich automatisch so viele Dinge. Und ich glaube, dafür muss man gar nicht so ein Projekt haben, sondern ja, man muss vielleicht ein bisschen mutig sein, sich von seinen eigenen Gewohnheiten für einen kurzen Moment zu verabschieden, aber man wird oft beschenkt durch wahnsinnig tolle Begegnungen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das mit dem Übersetzer finde ich vor allem eine sehr, sehr coole Geschichte. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Weil das macht ja natürlich absolut Sinn. Also ja. Ich bin so ein Läufer, ne? Also wenn ich halt irgendwo in einem neuen Land bin oder in einer neuen Stadt bin, dann laufe ich. Laufe und lass einfach alles auf mich wirken. Ja. Und mach dann auch mal schnell mal meine 30.000 oder mehr Schritte an einem Tag.
Wow.
Und bin dann erstmal die ersten zwei Tage richtig platt und dann lasse ich alles auf mich wirken und mache mir dann irgendwie vielleicht einen Plan, wenn ich die Zeit dafür habe. Wenn das jetzt irgendjemanden sauer aufgekommen ist, dass ich Unterschied gemacht habe zwischen Touristen und Reisenden, dann man muss ja heutzutage auf alles vorsehen. Aber ich möchte dazu nur sagen, für mich ist ein Tourist jemand, der halt nur ganz kurz irgendwo ist.
Also eine Städtereise oder so, ne? Also man ist für ein Wochenende irgendwo, dann ist man halt eher ein Tourist. Wenn ich jetzt irgendwie 10 Tage in einem Land unterwegs bin, dann bin ich halt schon mehr der Reisende. Also für mich ist zum Beispiel ein Tourist halt jemand, der Kreuzfahrten macht, wo ich halt morgens ankomme, abends wieder rausgehe, dann bin ich halt eher ein Tourist, weil in der Zeit habe ich ja gar keine Zeit, um mich auf ein Land und auf die Menschen oder irgendwas einzulassen. Also nur mal so zur
Klärung. Aber ich finde deine Unterscheidung eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Weil, also der Reisende oder ja, der Reisende ist für mich auch dann ein Reisender, wenn er Dinge vor Ort genießen kann oder begreifen kann und nicht erst anhand der vielleicht 5000 wunderbaren Fotografien zurück im heimischen Wohnzimmer. Ja, also wenn man so das Gefühl hat, dass man vor allem in extremen Formen, also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Land in 3 Tagen kennenlernen möchte, dann hat man eigentlich ja keine Chance, ein Land in 3 Tagen kennenzulernen. Das heißt, man fotografiert zum Beispiel wahnsinnig viel und begreift erst zu Hause beim Angucken der Bilder, dass man überhaupt da gewesen ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich schade. Deswegen würde ich immer dann appellieren zu sagen, dann lieber weniger auf dem Plan zu haben und vielleicht nur an einem Ort zu bleiben und vielleicht auch mal 3 Stunden nur irgendwo zu sitzen oder, was du eben gesagt hast, einfach mal 10 Stunden nur zu laufen, ohne dass man Furcht haben muss, was habe ich denn jetzt alles verpasst? Man verpasst ja andauernd Dinge. Also unser ganzes Leben hat ja eigentlich damit zu tun, dass wir eigentlich andauernd Dinge verpassen, weil wir ja nicht überall sein können. Aber dann an einem Ort Zeit zu verbringen und den wirklich zu genießen oder da auch einen tieferen Eindruck zu kriegen, ist zumindest für mich, ich spreche da natürlich auch nur für mich, die Form von Reisen, die mich eigentlich immer wahnsinnig glücklich macht.
Für mich ist immer so eine Geschichte, wenn ich die Orte erklären kann, beziehungsweise die Geschichten der Orte erzählen kann, statt die Bilder davon zu zeigen, dann kann ich eigentlich so für mich sagen, dann war ich wirklich dort.
Ja, absolut. Das ist ein schönes
Macht Bild. Das Sinn?
Absolut, geht mir auch so, ja.
Ne, also, dass ich genug Zeit irgendwo verbracht habe, um es halt wiederzugeben. Absolut. Weil wenn ich zu kurz da bin und einfach nur Bilder gemacht habe und sage, schau mal, das ist übrigens, weiß ich nicht, XY, dann bin ich nicht richtig dort gewesen, wenn ich Bilder dafür brauche, um es rüberzubringen. So sehe ich das meistens.
Ja. Ja.
Jetzt hast du so viele tolle Menschen schon getroffen, die du porträtiert hast auf deiner Webseite, beziehungsweise auch auf deinem YouTube-Kanal. Was ist so eine Geschichte, die so hängen geblieben ist? Also, das ist auch immer so ein bisschen unfair, weil das halt natürlich halt andere Geschichten weniger wert macht und so weiter, aber das will ich damit auch eigentlich auch wirklich gar nicht machen. Aber es gibt ja eine Begegnung, weil die Art der Begegnung besonders war. Oder Anlass zu den anderen war oder weil die Geschichte eine Wendung genommen hat, die du einfach nicht erwartet hast und du dann einfach so sprachlos da saß. Gibt's das?
Absolut. Also da fällt mir als erstes, die Folge ist auch schon online, Quina ein. Quina ist eine Frau Mitte 60, die ich kennengelernt habe auf dem malaysischen Teil der Insel Borneo in einer kleinen Stadt mit dem Namen Sibu. Und nachdem ich in Kuala Lumpur war, was natürlich der andere Teil von Malaysia ist, war zumindest klar, ich will also ein zweites Porträt auf dem, auf der Insel Borneo im malaysischen Teil drehen und bin dann nach Sibu gereist und bin da eben auch am ersten Tag so alleine und erstmal ohne die Absicht, da an dem ersten Tag unbedingt jemanden finden zu müssen. Man muss ja auch erstmal ein Gefühl für so einen Ort kriegen. Spazieren gegangen und bin auch über den Zentralmarkt in Sibu gelaufen, der übrigens der größte Markt in ganz Malaysia ist. Der ist also nicht in Kuala Lumpur, sondern in dieser kleineren Stadt Sibu. Und da wird im unteren Bereich, es gibt eigentlich zwei Etagen, oben kann man essen und unten kann man vom Spielzeug über Gemüse, alles Mögliche so für den täglichen Bedarf, vor allem Lebensmittel natürlich, kaufen. Und dann ist mir eine Frau aufgefallen, die an einem kleinen Stand saß. Und das Besondere an dem Stand war, dass sie im unteren Bereich gekocht hat. Da stand also ein Wok, sie bereitet da am Tag 3 verschiedene Gerichte zu. Die sind dann meistens so gegen 11 Uhr fertig. Und dann sitzt Quina da, muslimische Frau, voll verschleiert hinter ihrem Stand und verkauft ihre 3 Gerichte. Im besten Fall auch so, dass sie am Ende des Tages alle weg sind. Und ich laufe sozusagen einfach da vorbei und sehe in den Augen, ich habe also ja nur die Augen von Quina gesehen, wahnsinnig leuchtende Augen. Und ich konnte sehen, dass durch kleine Falten an diesen Augen Quina lacht. Ich konnte ja den Mund nicht sehen. Und mich dann in einem perfekten Englisch fragt, wie es mir geht, was ich mache. Und ich mit ihr ins Gespräch komme und einen wahnsinnig lebendigen und spannenden Menschen kennenlerne, von dem ich noch nicht wusste, dass Quina dann eine Protagonistin einer Folge wird, bis sie mir zunächst angeboten hat, ich müsste unbedingt ihr Chicken Curry probieren und mich dann auf dieses Chicken Curry auch noch eingeladen hat und wir dann erstmal eine Stunde ins Gespräch gekommen sind, um dann am nächsten Tag uns wieder zu treffen. Und ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich 8 Stunden, ich glaube von 13 Uhr bis 21 oder 22 Uhr auf diesem Markt gesessen habe, zwischen Hühnern, die geschlachtet werden und Gemüse, was verkauft wird, und Quina mir ihre ganze Geschichte erzählt. Und Quina wurde geboren, gehört einer Volksgruppe an mit dem Namen Melanau. Und die sind auf der Insel Borneo, haben tatsächlich noch im, also Quina ist im Wald, im Urwald groß geworden und wurde als Kind damals mit knapp 2 oder 3 Monaten auf einem Holzfloß, was aber keinen Fahrer oder eine Fahrerin hatte, den Rajong River, den örtlichen Fluss hinunter getrieben. Warum? Weil Malaysia ja vor allem aus 3 ethnische Gruppen besteht, den Chinesen, den Malaien und den Indern. Und ihre Mutter war Chinesin und ihr Vater war Malaie und dementsprechend auch ein muslimischer Mann. Und die beiden Eltern haben, als sie das Kind bekamen, gesagt, wir können dieses Kind nicht behalten, weil das gesellschaftlich mit unseren unterschiedlichen Kulturen und Religionen, das geht nicht gut aus, und haben Quina diesen Fluss hinunter gestoßen. Das Boot hat sich, das hört man dann auch in der Folge, irgendwo in so mangrovenähnlichen Büschen verhangen, wo dann ein Mann kam, der Quinas Onkel war und Quina dementsprechend bei ihrem Onkel groß geworden ist. Der Name Quina kam auch daher, dass Quina in einer, damals in der Kolonialzeit der Engländer, in einer Kirche geboren wurde, weil das Krankenhaus überfüllt war. Und es war ja nicht überall, aber in Malaysia passierte das, dass man gesagt hat, die Kinder, die geboren werden, die werden nach England, nach London geschickt, um da und da dementsprechend nach den Vorstellungen, gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen dann erzogen. Und um das zu verhindern, haben die Eltern von Quina oder der Onkel hat dann gesagt, wir wollen das Kind muss hier bleiben. Wir wollen nicht, dass unser Kind nach England geht, und haben dem Pastor dieser Kirche, in der sie geboren wurde, gesagt, aber du könntest unserem Kind einen Namen geben. Und dann hat der Pastor gesagt, dann nenne ich dieses Kind Quina, wie die Königin, nur mit A. Und das Beeindruckende bei Quina ist, dass ich da einen Menschen getroffen habe, der mich, wann immer ich dachte, ich wüsste, wie dieser Mensch tickt oder ich wüsste, warum die Dinge so sind, wie sie sind, immer überrascht wurde. Und zwar vom ersten bis zum letzten Moment. Quina spricht insgesamt 4 Sprachen, inklusive Chinesisch, in allen, ich glaube, musst du mich jetzt korrigieren, 3 chinesischen Dialekten, die es gibt, Grunddialekten. Sie spricht perfektes Englisch, sie spricht perfekt Arabisch. Sie ist also ein wahnsinnig intelligenter, reicher Mensch, der mich angesprochen hat. Und ein Mensch, der voller Überraschung steckt. Quina ist 3-mal verheiratet gewesen. Als muslimische Frau in einer Zeit, in der die Welt noch deutlich, deutlich anders auch in Malaysia aussah, was sozusagen die Konventionen anging. Sie hat sich 3-mal scheiden lassen, weil sie nicht in ein Rollenbild verfallen würde, was bedeutet hätte, Kinder erziehen und kochen. Dementsprechend hat das natürlich wieder Probleme für sie mitgebracht. Quina erzählt dann, ein sehr lebendiger Mensch, also das kann man sich natürlich am besten in der Folge angucken, sie erzählt dann davon, dass sie gerne Harry Potter liest, weil sie eigentlich davon träumt und deswegen Harry Potter Bücher sie so glücklich machen, dass sie diese magischen Kräfte hätte und dass all das Böse vertreiben könnte und die Welt doch dann ein bisschen besser wäre. Sie erzählt, dass sie, wenn sie einen schlechten Tag hat, Heavy Metal Musik liebt, lebt in einem, und das ist auch der Grund, warum sie zum Beispiel auf diesem Marktstand kocht. Sie hat keine Küche zu Hause, weil sie sich keine Wohnung leisten kann im klassischen Sinne, in der eine Küche zu finden ist. Sie lebt mit ihrem Sohn, das ist in dem Film, taucht das nicht auf, weil sie nicht wollte, dass das in englischer Sprache für andere zu verstehen, das war ihr sehr unangenehm, ist. Das kann ich hier aber, glaube ich, erzählen. Sie lebt in einem alten Hotelzimmer in Sibu, was kein Hotel mehr ist, sondern an Menschen vermietet wird, die sehr, sehr wenig Geld haben, aber immerhin dann ein Dach über dem Kopf. Und ich habe diesen Ort gesehen, wo sie mit ihrem 25-jährigen Sohn gemeinsam in diesem Raum lebt, der eben keine Küche hat, was der Grund ist, warum sie auf dem Zentralmarkt kocht. Das, was sie der Welt und damit ihrem Sohn irgendwann vererbt, das erzählt sie auch am Ende, das ist was, wo ich mich wirklich so zusammenreißen musste, dass mir da nicht die Tränen runterkullerten. Sie schreibt, sie sammelt also Blätter auf der Straße und klebt sie minutiös und wunderschön in ein Buch, wo sie Koranverse aufschreibt, die ihr besonders viel bedeuten oder die für sie eine besondere Form von Poesie haben und übersetzt sie ins Englische. Das ist sozusagen das, was sie irgendwann ihrem Sohn, wenn sie stirbt, vererben wird. Und ich habe dieses Buch auch gesehen mit einem Titel, der mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat, weil er so viel erzählt hat über dieses komplexe und reiche und sehr, sehr zum Teil dramatische Leben einer großen Achterbahnfahrt, auf dem steht, if you can dream it, you can do it. Und dann guckt man in diese Welt von Quina und ja, ich bin bis heute so unglaublich beeindruckt von diesem Leben. Ich habe jetzt, glaube ich, schon viel zu lange erzählt, Sebastian, davon. Ich habe auch immer noch Kontakt mit ihr. Also da manche Begegnungen tragen oder setzen sich dann bis in die Gegenwart fort. Ja, aber das ist sicherlich eine der eindrücklichsten Gesamtgeschichten. Genau.
Total faszinierend. Ich habe, während du erzählt hast, habe ich das Video hier am Laufen im Hintergrund und ohne Ton natürlich und habe mir das angeschaut. Und das ist ja eine der letzten Szenen dieses Buches, was da drin ist. Und das ist schon grandios. Also das ist jetzt aber auch an der Stelle auch das perfekte Ende für diese Folge. Ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie auch fasziniert ist von dem, was du so erzählt hast, der kann jetzt eigentlich direkt rübergehen zu YouTube und Titel ist Meet the Incredible 63-Year-Old Quina from Sibu und schaut euch dieses Video an und ihr könnt dann Untertitel anmachen, weil die Videos sind ja alle in Originalsprache. Ja. Und euch das alles halt anschauen und abonniert den Kanal von Bastian, unterstützt ihn. Bei Start Next könnt ihr ihn auch unterstützen. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute und dass du dein Projekt mit uns geteilt hast. Und vor allem danke ich dir dafür, dass du diese Zeit investierst und dieses Geld investierst, dass du diese Filme machst, das ist ja einfach wirklich grandios für die Menschen ist. Damit, wenn man halt eben nicht reisen kann, halt durch dich andere Menschen und Kulturen kennenlernt.
Ich danke dir sehr, Sebastian, für deine Zeit und die Möglichkeit, dass ich eine ganze Stunde oder sogar schon länger darüber sprechen konnte und freue mich sehr über die Gelegenheit und freue mich natürlich über alle, die neugierig auf die Welt sind.
Danke dir für alles und einen guten Flug zurück nach Vietnam morgen.
Danke, Sebastian. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's für diese Woche. Vielen Dank mal wieder fürs Einschalten und Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr es zufällig auf Spotify gehört habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da die Folge bewertet und einen Kommentar hinterlasst. Und wenn ihr es auf Apple Podcasts oder auf einer anderen Plattform gehört habt, dann einfach auch gerne eine Bewertung allgemein für den Podcast hinterlassen. Das wäre grandios. Und ja, das war's für diese Woche. Alle Infos zu Bastian und The Global Cookbook findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche kommt eventuell eine coole Folge, beziehungsweise eine Abenteuerhappen-Folge von mir tatsächlich. Ich habe nämlich meine große Gravel Austria Tour, die ich jetzt gemacht habe im August, nicht mit dem Podcast aufgenommen, weil ich versucht habe, so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil das eine sehr, 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 sehr geile Strecke, Tour und Folge gewesen wäre. Und ich werde versuchen, euch eine Abenteuerhappen-Folge aber trotzdem aufzunehmen, wo ihr quasi alle wichtigen Informationen zu dieser Tour findet. Natürlich gibt es dazu auch noch einen Blogpost und so auf unserer Seite, aber der eine oder andere, der hört auch einfach gerne im Podcast zu. Und was ich so in Österreich auf meinen 700 Kilometern und 13.000, 14.000 Höhenmetern erlebt habe, das erfahrt ihr dann in dieser Folge. Also, bleibt dran und bis nächste Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.